Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Astral Talk.
Hallo, herzlich willkommen an euch alle.
Wir haben wieder spannende Fragen und hoffentlich auch spannende Antworten und Gedanken zu den Fragen, die hier kommen. Ja, ich muss mal loslegen. Oh, das ist eine spannende Frage. Ich habe mich nach dem Flugzeugabsturz in Indien, bei dem es nur einen Überlebenden gab, gefragt, ob die anderen Verunglückten jetzt verwirrt rumlaufen. Was passiert mit ihnen? Schwer vorstellbar, dass die da alle rumlaufen und das ganze Drama noch mit ansehen müssen, obwohl sie tot sind. Das wäre ja noch verstörender für die Opfer.
Ich glaube, es ist super individuell, je nach Bewusstseinslevel. Manche zischen direkt ab in die höheren Astralebenen, manche sind verwirrt und können gar nicht fassen, dass sie überhaupt noch da sind, weil sie gar nicht damit gerechnet haben, dass man nach dem Tod überhaupt noch existiert. Für manche ging es zu schnell. Also ich glaube, da gibt es alle Varianten. Ist wie auf dem Bahnhof. Jegliche Form der Reisegeschwindigkeit. Also das kann man, glaube ich, gar nicht über einen Kamm scheren.
Ja, und man darf auch dafür offen sein, dass die Seele als solches, die Gewahrseinseinheiten in der Regel schon zurückzieht sozusagen an dem Tentakel, bevor das Unglück überhaupt sich komplett ausgespielt hat. Ich habe eine Erfahrung dazu, die geht jetzt nicht zurück auf diesen spezifischen Flug, sondern boah, ist schon viele Jahre her am Monroe-Institut. Da haben wir mal kollektiv mit Joe McMoneagle zusammen ein Remote-Viewing-Experiment gemacht, in dem es darum ging, den Pan Am-Flug, der über Schottland, über Lockerbie damals abgestürzt ist, nach einer Explosion an Bord, wo alle Insassen auch ums Leben gekommen sind. Und ich weiß nicht mehr genau, wann das war, das ist schon lange her, aber dieser Pan Am-Flug ist in die Geschichte eingegangen, denn zu der Zeit gab es mehrere Teams von Remote Viewern, die sehr schnell mit einer Information zutage kamen, die erlaubte, ja, die Diagnostik zu stellen, sozusagen. Was war der Ursprung? Und ich will da gar nicht drauf eingehen, weil das ist in diesem Kontext jetzt nicht relevant. Während herkömmliche investigative Methoden eben Jahre gebraucht haben und am Ende hat ja auch das verantwortliche Land sich zu Wort gemeldet und eingeräumt, dass sie hinter diesem Anschlag standen. Aber was passiert ist, in unseren Erfahrungen war sehr spannend, nämlich dass unmittelbar nach der Detonation und beim Remote Viewing ging es jetzt ganz spezifisch darum, genau den Moment zu treffen, wo genau ist das im Flugzeug passiert, wo ist in welchem Teil, am besten mit Sitznummer, ne, wo war die Bombe in dem Fall versteckt? Ich war da nicht in der Lage, das so genau zu lokalisieren, aber es hatte schon in der Vergangenheit offenbar Remote Viewer gegeben, die da genau sagen konnten, wo diese Bombe platziert war und welcher Passagier letztendlich verantwortlich war. Und was für mich spannend war in meiner Beobachtung, ich bin da nicht so wirklich ins klassische Remote Viewing gekommen. Für mich war das eher so eine wie eine Astralreise zu diesem Moment oder eine Zeitreise, wenn man so möchte, wo ich gesehen habe, so jetzt fliegt das Flugzeug und im nächsten Moment fliegt es weiter, nur es fehlen Leute. Und es hat sich aber nichts verändert, aber der Innenraum vom Flugzeug hat sich geändert. Und das ist aber den einigen Reisenden oder der Mehrzahl der Reisenden gar nicht aufgefallen. Die sind einfach weitergeflogen. Und als ich auf der Zeitlinie weiter nach vorne ging, waren dann wieder weniger Leute in diesem Flugzeug. Und ich weiß nicht, das kann sein, dass einige heute noch drin sitzen und weiterfliegen in dieser, ja, in dieser Bewusstseinsschleife. Ich bin im Flugzeug und wir landen irgendwann. Während bei anderen eben Bewusstheit eingezogen ist, hier stimmt was nicht, oder sie sind von ihren Helfern eben auch ganz explizit direkt, ja, mit entsprechender Information gefüttert worden, ne, und begleitet worden. Aber da scheint, wie du eben schon sagtest, jegliche Variation möglich zu sein, was immer auf die Umstände ankommt und auf die einzelne Gewahrseinseinheiten, auf die Entwicklung, die dahinter steht und ja.
Ich finde, das passt auch zu dem, was ich so jetzt gelesen und gehört habe. Ich habe mal viel im Bereich Nahtodforschung mir angehört und da ist es oft so, zumindest jene, die jetzt davon erzählen konnten, weil sie halt eine Nahtoderfahrung hatten, dass sie gerade bei in Bezug auf Unfälle den Aufprall selber nicht mitbekommen haben, sondern das ist sozusagen der Moment, aber sie sind schon draußen. Also sie sehen das praktisch von außerhalb. Und das halte ich für sehr schlüssig, weil das passt auch zu dem, was Traumatisierte von der Dissoziation erzählen. Das fand ich auch ganz interessant, dass die sich dann von außen sehen, dass sie weg sind sozusagen. Und ich glaube, ich hatte manchmal so ein Gefühl wie, als ob wir sowas Unterbewusstes an Fähigkeit haben, rauszuhüpfen, wenn es zu viel wird. Und irgendwie scheint das eine Fähigkeit von uns zu sein, bevor es also einfach zu viel wird, dass man das gar nicht mehr mitbekommt. Also ich glaube, man weiß auch von Leuten, die irgendwie aus großen Höhen fallen, die kriegen den Aufprall auch nicht mehr mit, sondern die sind dann schon bewusstlos. Also das, da sorgt sozusagen, glaube ich, dass das Gehirn auch mit für uns, dass es dann einfach das nicht mehr halten kann und dann einfach mal auf ausgeht. Wenn man das so sagen kann, ich bin kein Mediziner, aber irgendwie eine Form von Bewusstlosigkeit dann einschaltet, gnädigerweise.
Ich denke, es hat sehr viel auch mit dem ursprünglichen Seelenplan zu tun. Ist das wichtig, diese Erfahrung bewusst zu erleben? Oder bin ich hier vielleicht nur unterstützender Schauspieler, in Anführungsstrichen, der sich bereit erklärt hat, ein Szenario mitzugestalten, eine Rolle zu übernehmen für eine gewisse Zeit als, als Nebendarsteller sozusagen, und der sicherlich diese Erfahrung vielleicht für sich nicht unbedingt braucht? Es ist ein sehr komplexes Thema und auch ein sehr schwieriges Thema, wie ich finde. Was ich erstaunt, weil wir haben natürlich Szenarien, die sind so horrend, wenn man sich gedanklich damit darauf einlässt, was Folter angeht, zum Beispiel von Menschen, ne? Oder eben auch so Massenunglücke, in denen Menschen auf sehr, aus unserer Perspektive, fürchterlichen Umständen ihr Leben verlieren. Aber nicht einer von denen, bei keinem Jenseitskontakt kam jemals eine Betonung auf das Leid, sondern immer nur, das spielt keine Rolle. Na, und das finde ich sehr bezeichnend. Und was auch immer wieder kommt, ist, ich definiere mich nicht über den Moment meines Ablebens. Da steht ein ganzes Leben dahinter. Und das ist nur ein Moment in diesem ganzen Szenario meines Lebens gewesen. Fokussiert euch nicht auf diesen Moment. Und das finde ich auch immer ganz wichtig zu halten, weil vieles oder von außen betrachtet reduzieren wir gerne Menschen auf ein spezifisches Event in ihrem Leben. Das erleben wir insbesondere auch in der heutigen Zeit, wo Leute einfach, wie man so schön sagt, gecancelt werden, weil sie irgendwas Falsches gesagt haben oder eine Meinung kundgetan haben. Oder vielleicht jemand, der sich das Leben genommen hat. Da wird von außen dann eine ganze Generation lang oder noch länger mit dem Finger drauf gezeigt, der hat sich das Leben genommen. Aber niemand spricht mehr von dem Rest des Lebens, was dann noch alles an Fülle und an Energie durch diesen Menschen hier in dieses Leben gebracht wurde. Und
man hört auch immer wieder, ne, dass so die Seelen auf der anderen Seite, das, was sie am meisten berührt, ist, wo habe ich geliebt und wo habe ich es verpasst zu lieben, habe ich mal gehört. Also das fand ich so stimmig, dass es, weil das die Essenz von uns ist, ne? Wo habe ich mich als mein Sein ausgedrückt und wo habe ich es noch nicht gekonnt? Ich glaube, dass das.
Ich habe schon mehrere Begegnungen gehabt mit Menschen, die eine klassische Opferrolle hier gelebt haben. In dem Sinne, dass sie für ein Verbrechen zum Opfer gefallen sind oder gleich mehreren Verbrechen, einer Ankettung von Verbrechen. Und da war nie der Wunsch nach Vergeltung. Ich kann mich an eine einzige Begegnung erinnern, wo diese Frage von mir aus dann aufkam. Brauchst du keine Revenge, keine Rache für diese furchtbare Sache? Und da war ein ganz klares Nein. Aber es gibt eine Konsequenz für diese Situation. Und die liegt vielleicht einfach über meinem menschlichen Verständnis, diese Konsequenz und was das zu bedeuten hat.
Ja, sowieso. Alles, was wir hier reden, ist ja immer aus der begrenzten Sicht unseres physischen Ichs, unseres kleinen Ichs. Also das ist ja immer nur eine Annäherung.
Ja. Und hier an dieser Stelle vielleicht eine Frage für unsere Zuschauenden. Wenn jemand medial tätig ist in eurer Arbeit, seid ihr so einer Situation schon mal begegnet, wo ein augenscheinliches Opfer sich gemeldet hat aus dem Jenseits und über ja ein augenscheinliches Verbrechen berichtet hat und die Gefühle, die dahinter stehen, vermittelt hat? Fände ich sehr spannend, da mal Beispiele zu erfahren. Gerne in den Kommentaren oder auch per E-Mail. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Gibt es im Jenseits auch weibliche Geistwesen oder sind die alle gleich und entscheiden das erst, wenn sie inkarnieren? Ich meine Geistwesen, die noch nie auf der Erde oder sonst wo inkarniert waren. Ich hoffe, die Frage ist gut verständlich. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das jetzt richtig verstehe. Heißt das, ob die Rolle vorher sich definiert hat und ob, ja, eine Gewahrseinseinheit schon das Geschlecht annimmt vor der eigentlichen Inkarnation?
Ich glaube, wir können das mal unterteilen, weil da war ja einmal dieser Teil Wesen, die nie inkarniert sind und vielleicht auch nie inkarnieren werden. Die stellen sich für mich immer als geschlechtslos oder irgendwie beide Energien in sich drin vereinend dar. Die wählen schon mal eine Optik, weil es dann leichter ist für mich, das zu verstehen und da in Kontakt zu treten. Aber letzten Endes haben die in dem Sinne kein Geschlecht. Auch unsere Seele hat in dem Sinne kein Geschlecht, sondern wir wählen Geschlechter für eine bestimmte Erfahrung. Ich kann wohl sagen, für mich, und ich habe auch mal gehört, dass es bei anderen auch so ist, man hat so Vorlieben entwickelt über die Leben. Und dass ich häufiger jetzt eine Frau war als ein Mann. Und da scheint sich auch eine gewisse Entwicklung oder ein gewisses Thema mit zu verbinden, warum man das jetzt in einer besonderen Weise aus allen Sichtweisen erkundet. Aber ich nehme das eher so wahr, dass Energie erstmal an sich geschlechtslos ist und dass das Geschlecht eine physische Sache ist.
Ja. Und das, was wir in den Astralebenen wahrnehmen, je nachdem in welchen Frequenzräumen wir unterwegs sind. Das sind noch die Überreste aus der Konditionierung der Inkarnationen, die sich dort weiter ausspielen. Da beobachte ich tatsächlich noch männliche Wesen, weibliche Wesen, alles, was da auch dazwischen im Spektrum ist. Aber ab einem gewissen Moment, wo der Anspruch auf Gestalt fällt, da fällt auch der Anspruch auf Geschlecht und da wird dann ganz schnell deutlich, wir sind nur Bewusstsein, in Anführungsstrichen nur, natürlich ist das mega, aber das ist das, was dann durchkommt und diese Geschlechterrolle wird sicherlich vor der Inkarnation feststehen, als was gehe ich in dieses Leben, das ist so ein bisschen wie bei Halloween oder Fasching, Karneval, wie immer, wo immer da auch da gefeiert wird, ne? Ich mache mir vorher Gedanken, was für eine Rolle übernehme ich und dieses Kostüm ziehe ich mir an. Ne?
Wobei ich auch da sagen möchte, meine Wahrnehmung ist, dass nicht jeder das so bewusst entscheidet. Das gibt auch, also das weiß ich aus meiner eigenen Erinnerung von Zeiten zwischen den Leben, es gibt auch Momente, da war ich gar nicht so bewusst und da bin ich von einem ins nächste gerutscht und habe überhaupt keinen Plan gehabt. Aber ich nehme mal an, mein höheres Selbst hat einen Plan gehabt. Das wusste schon sehr genau, warum, was, wie weitergeht. Dass die Svenja-Einheit, die ja da nicht mehr Svenja ist, bevor sie in ein anderes Leben geht, dann werde ich ja jemand anders sein. Aber dass ich das bewusst wahrnehme, hängt, glaube ich, damit zusammen, wie weit ist mein Bewusstsein geöffnet? Also wie weit reichen meine Frequenzen in die Räume hinein? Und dann kann ich das, glaube ich, auch bewusster mitverfolgen bis ins nächste Leben. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja. Ja, damit, glaube ich, können wir das auch als beantwortet markieren. Und eine Frage nehmen wir noch rein. Bei den Übergängen einer Seele vom Hier ins Jenseits sprecht ihr ja von verschiedenen Exit-Points. Warum wählt die Seele verschiedene Austrittspunkte? Warum entscheidet sie sich dann doch weiterhin zu bleiben unter Umständen?
Ja, ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass wir den freien Willen haben. Also man kann ja so am Leben dranhängen, dass man noch nicht bereit ist zu gehen. Oder es kann vielleicht sein, dass man auf der Traumebene mit seinem Guide sagt, du, ich habe das hier noch nicht ganz beendet, kann ich bitte noch ein bisschen länger bleiben? Ich muss mit der Person das jetzt doch noch irgendwie zu Ende führen, bitte gib mir noch ein bisschen Zeit. Also ich glaube, deswegen gibt es mehrere Möglichkeiten für einen Exit Point, aber auch nicht unendlich viele.
Ja.
Also ich glaube, man kann das nicht mit dem Willen alleine steuern und sozusagen, dann werde ich halt 120, sondern es gibt da sozusagen Varianten, die wahrscheinlicher sind und die werden dann passieren oder auch nicht passieren. Also je nachdem, wie ich da halt selber mich noch drin verhalten habe.
Ich denke nicht, dass die Geisthelfer da mitsprechen. Da muss ich jetzt
meinst du nicht, wir können das ein bisschen verhandeln, so auf der Traumebene?
Nein, verhandeln schon, aber nicht mit Geistführern. Ich glaube nicht, dass, also das ist meine starke Wahrnehmung, die sind nicht die Instanz, die dafür zuständig ist. Das ist tatsächlich das höhere Selbst. Ne, was
ach so, das erklärt es, weil bei mir ist es das höhere Selbst. Mein Geistführer ist mein höheres Selbst. Das erklärt es.
Okay, ja, gut. Meine Geistführer sind Teil meines höheren Selbst, aber okay, nicht das höhere Selbst. So würde ich es jetzt für mich definieren wollen. Aber es ist für mich sehr deutlich, dass wir aus unserer limitierten menschlichen Wahrnehmung eine gewisse Idee haben, ne, und aber das höhere Selbst aus seiner Perspektive plötzlich erkennt, da ist vielleicht eine Entwicklung, die sehr heilsam sein kann für den ganzen Prozess, für alle Beteiligten, die in der Inkarnation sind. Und ich kann da nochmal das Beispiel von meinem Vater einbringen, der sehr deutlich kommuniziert hat aus dem Jenseits, dass sein Exitpunkt eigentlich schon 19 Jahre zuvor gewesen wäre und er aber geblieben ist. Und vielleicht hat er das hohe Selbst ein Potenzial erkannt, was aus dieser Perspektive nicht augenscheinlich unbedingt ist. Und mein Vater hat es ja während seiner Lebenszeit auch nicht kommuniziert, eigentlich müsste ich schon längst weg sein, sondern es kam der Tag, wo er gegangen ist und dann aus der anderen Perspektive hat er berichtet, okay, ich bin eigentlich 19 Jahre länger geblieben, als es notwendig gewesen wäre und hat die Gründe dafür genannt, die sehr plausibel waren. Das waren sehr großherzige Gründe. Und das scheint mir sehr stimmig. Nicht das Ego selbst entscheidet, wann dieser Exit Point ist, sondern das höhere Selbst. Und das höhere Selbst sieht, wo ist diese Rolle vielleicht doch noch hilfreich für das gesamte System in der Evolution und wo vielleicht nicht mehr.
Hm. Genau, und ich wollte dich fragen, du hast gerade gesagt, dein höheres Selbst ist für dich ein Aspekt. Kannst du das nochmal genauer erklären?
Also für mich, ich setze das höhere Selbst mit der Seele gleich. Das ist immer eine Frage des Vokabulars. Wie definiere ich was? Aber für mich ist das Mutterschiff das höchste Selbst, das gesamte Selbst, bevor es dann in ganz andere Gefilde geht. Und aus dieser Seele heraus können Gewahrseinseinheiten entspringen und einige davon sind Geisthelfer und andere sind Inkarnierte auf unterschiedlich, nicht nur hier, sondern Gott weiß wo, in allen möglichen Inkarnationsräumen. Aber ja, jeder hat eine andere Definition. Das haben wir ja schon mal gehabt, dieses Thema, dass es schwierig ist, da auf einen Nenner zu kommen, weil jeder eine andere Erklärung für sein Vokabular hat.
Deswegen habe ich gefragt, weil für mich ist das sozusagen, ich habe es auch noch nicht 100% klar, aber was ich bisher wahrnehmen konnte, ist das Mutterschiff. Ist jetzt nicht der, mit dem ich rede, wenn ich sage, es ist mein höheres Selbst, sondern es ist wie etwas noch dazwischen. Wie eine Art, ich erkläre es mal anders. Der hat mir das mal so gezeigt. Kurz bevor ich jemals inkarniert bin, als allererstes Mal überhaupt auf die Erde gekommen bin, da hat sich etwas von diesem Mutterschiff abgespalten und da ist eins, das ist immer im Astralen geblieben und eins ist inkarniert, exkarniert und der andere bleibt immer parallel dazu, also wie eine Art Backup kann ich es einfach nur nennen, jemand, der immer alles mitbekommt, der alles sieht, der nie inkarniert, der immer als Unterstützer im Hintergrund ist, der mich kennt, wie mich sonst niemand kennt, ein zutiefst vertrautes Wesen, das irgendwie ich bin, und auch in diesen Räume ohne Zeit bereits in meiner vollendeten Form irgendwie da ist, also deswegen mehr weiß, als ich wissen kann, aber mich immer begleitet, aber nicht das Mutterschiff ist. Das ist etwas, wo wir beide rausgekommen sind oder wo wir irgendwie ein Teil von sind, was aber noch größer ist. So empfinde ich das. Macht das Sinn? Oder kannst du das irgendwie dir vorstellen?
Ja, kann ich.
Also ich glaube, fragst du jetzt noch 10 andere, kommt wieder eine andere Sichtweise. Das ist sowas sehr Persönliches und deswegen finde ich es immer super wichtig, wenn ihr euch darüber unterhaltet oder hier kommentiert oder so, dass wir erstmal klären, was meinst du eigentlich? Weil ihr habt gerade gemerkt, bei mir und Oliver kam es nämlich zu einem Missverständnis, weil wir das einfach anders für uns verortet haben. Und wenn man das dann weiß, wie der andere das verortet, dann ist es gleich wieder klarer.
Ja, leider hat die Seelenpolizei da noch kein schlaues Buch rausgegeben, wo jede Definition weltallgemeingültig drinsteht. Ne? Da, es ist einfach eine Herausforderung, mit der müssen wir leben.
Das kleine Handbuch für den Astralreisenden.
Ja, eigentlich für alle. Ne? Wenn wir über Dinge wie Gott oder Seele oder Jenseits sprechen, was genau meinen wir damit?
Ja, das ist die Ameisenperspektive. Wie kann die Ameise wissen, was der Tisch ist, was das Hochhaus ist, was der Mensch ist, was die Seele ist? Es ist ja wirklich immer nur ein an sich annähern, finde ich. Ne? Deswegen halte ich das auch nie für in Stein gemeißelt. Ich sage immer, das ist das, was ich bis jetzt darüber sehe und daraus schließe, aber es kann sich jederzeit auch wieder verändern.
Wäre mal interessant, darüber mit einer Ameise zu sprechen.
Ja, was ist dein höheres Selbst eigentlich?
Ja, fände ich spannend, was die Ameise zu sagen hätte.
Ja, es gibt ja hier bestimmt ein paar talentierte Tierkommunikatoren, die haben da vielleicht, die können da mal nachfragen, das wäre mal interessant.
Ja, finde ich spannend, weil man kann ja nicht nur mit Hunden und Katzen und Papageien reden, sondern auch mit Insekten. Wenn wir einen Tierkommunikator haben oder eine Kommunikatorin, die einen Draht zu Ameisen hat, wir würden uns super freuen. Gut, dann denke ich, sind wir für diese Episode durch mit Fragen. Oder was meinst du, Svenja?
Ach komm, eine geht noch, eine kleine.
Meinst du, eine geht noch? Ich habe gar keine mehr. Muss ich bei einem neuen Fragenkatalog. So, das wird jetzt aber sehr komplex. Also das würde ich ja für eine extra Episode aufsparen. Ich hatte hier etwas, und sorry, dass ich jetzt hier die Zeit damit verbringe, eine Frage zu suchen. Aber das ist so etwas, das kommt immer mal wieder rein. Gibt es einen Unterschied zwischen einer außerkörperlichen Erfahrung und einer Astralreise?
Ja, genau. Gute Frage. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und dann gibt es nämlich noch Astralprojektion. Und da habe ich auch gedacht, vielleicht liegt es da auch ein bisschen daran, wie wir das wieder definieren. Weil unter Projektion habe ich mir vorgestellt, ich liege in meinem Körper und ich projiziere einen Aspekt von mir wohin und kann mich da hineinversetzen. Das wäre für mich eine Meditation oder Bewusstseinsreise. Ich bleibe die ganze Zeit in meinem Körper, aber ich projiziere etwas wie eine Leinwand. Aber jetzt habe ich verstanden mit ein bisschen mehr Lesen, dass die meisten, die dieses Wort Astralprojektion zum Beispiel verwenden, Astralreisen meinen.
Ja.
Dann habe ich festgestellt, dass manche, die Bewusstseinsreisen machen, also das innerhalb deines Inneren im Körperseins noch liegend, wohin reisen, dass die das als Astralreise bezeichnen. Ne, also da scheint es wirklich sehr viele unterschiedliche Definitionen zu geben. Und für mich ist tatsächlich eine Astralreise, oder was war das andere Wort?
Außerkörperliche Erfahrung.
Außerkörperliche Erfahrung. Für mich ist das Synonym. Astralreise, außerkörperliche Erfahrung ist für mich synonym. Wobei außerkörperliche Erfahrung ja vom Wording her, finde ich, nicht so ganz richtig ist, weil ich ja nicht außerhalb meiner selbst gehen kann, sondern ich gehe ja innerhalb in meiner Multidimensionalität in andere Räume. Ich verschiebe ja nur den Fokus in diesen unendlichen Räumen von mir. Deswegen finde ich out of body oder außerkörperlich nicht immer so ganz so passend, wenngleich wir natürlich wissen, was wir darunter meinen, weil wir so viel dieses Wort jetzt verwendet haben die letzten Jahre.
Ja, ist schwierig, weil das auch so ein Label geworden ist. Ne? Und wenn man das anfängt zu sezieren, dann kommt man ganz schnell an einen Punkt, wo man sich auch verliert in möglichen Definitionen. Ich weiß nicht, ob das so hilfreich oder wichtig ist am Ende, ob es da einen Unterschied gibt oder nicht. Viel wichtiger ist für mich das Erleben. Und vielleicht kann man sagen, es gibt Phänomene, die man außerkörperlichen Erfahrungen zuordnen würde, wie eine Nahtoderfahrung oder ein eine Bilokation, das würde auch als außerkörperliche Erfahrung für mich anzusehen sein. Und selbst der luzide Traum darf unter dem Dach der außerkörperlichen Erfahrung einen Platz finden. Eine Astralreise, jetzt so ganz klassisch, ist so mit der Vorstellung verbunden, da verlässt etwas den Körper und geht auf Reisen. Wenn aber dieses tiefe Erleben irgendwann kommt, ich bin mehr als physische Materie und das ist hier nichts anderes als eine Projektionsfläche des Bewusstseins, dann ergibt sich das und auch dieser Wunsch, immer die Label genau zu verstehen, weil das Erleben im Vordergrund steht und es gar nicht mehr wichtig ist, denn wir begreifen, da geht nichts aus dem Körper raus, sondern Bewusstsein ist. Bewusstsein existiert immer und überall und es ist nur eine Frage des Wahrnehmungsfokus, wie nehme ich was wahr?
Genau, und manche würden jetzt sagen, und das geht mir ja genauso, ich habe doch gefühlt, wie ich den Körper verlassen habe. Ich habe doch gefühlt, wie ich mich daraus gelöst habe, ja. Als Repräsentation eines Raumes. Die Räume liegen ja ineinander.
Ja.
Ich habe diesen Raum verlassen, bin in einen höher frequenteren Raum gegangen und deswegen konnte ich auf den Körper gucken. Das habe ich so empfunden, ich auch. Aber es ist trotzdem noch innerhalb. Es ist nicht außerhalb von mir. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir uns schwer vorstellen können. Und da war noch etwas, was du gerade gesagt hast. Egal, red mal weiter.
Fällt mir ja, ich darf vielleicht noch da einwerfen, weil jetzt wird jemand kommen und sagen, ja, aber es gibt doch diese ganzen Übungen, wo man sich an einem imaginären Seil aus dem Körper zieht oder rausrollt. Und das sind für mich Werkzeuge, wie wir unser Bewusstsein beweglich und flexibel halten. Ich darf mich nicht an diese Vorstellung klammern, da ist etwas im Körper, was mit Gewalt rausgezogen werden muss oder rausgerollt werden muss. Damit verfange ich mich in fixen Ideen und mache es mir am Ende noch viel schwerer, als es eigentlich ist. Es ist unter Umständen ein spielerisches Werkzeug, mit dem man arbeiten kann. Und die sind sehr wirkungsvoll, diese Herangehensweisen, für einige Leute, je nachdem, welcher der unterschiedlichen Energiekörper auch angesprochen wird. Und da wird es dann recht komplex, das würde den Rahmen hier sprengen. Dafür gibt es dann natürlich auch Workshops, wo man vielleicht über ein paar Tage hinweg sehr tief in dieses Phänomen eintauchen kann. Aber am Ende, glaube ich, die Antwort ist, wir haben viel zu viele Label.
Genau, und mir fällt dazu ein, wer schon mal luzid geträumt hat, der weiß das. Alles, woran du glaubst, dass es funktioniert, funktioniert. Also wenn du denkst, wenn ich in die Finger schnippe, dann wechsle ich die Ebene, dann passiert das genauso gut, wie wenn du ein Lied pfeifst oder einen Ton machst. Also unser Bewusstsein ist so, dass es eigentlich die Dinge manifestiert, an die wir glauben. Und wenn ich glaube, ich muss mich an einem Seil rausziehen, um in diesen Raumwechsel zu kommen, dann geht das. Ich mache das auch gerne auf der luziden Ebene, dass ich mich einfach so nach hinten fallen lasse und dann bin ich auf der nächsten Ebene. Jürgen Ziewe konzentriert sich einfach und wird immer klarer und klarer, was natürlich die Edelvariante ist. Ne, also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Räume zu wechseln. Und was mir noch dazu einfällt zum Thema Label, mir wurde mal gezeigt, dass es eigentlich eher ist, wie wenn du so einen Dimmer anmachst, wo du plötzlich die eine Realität mehr reindimmst oder rausdimmst. Und das ist eigentlich stufenlos. Wir brauchen das nur momentan, um es noch zu verstehen und zu verorten. Und zwar hat man mir gesagt, Svenja, wenn du jetzt bei vollem Wachbewusstsein ein Schreibgespräch mit uns führst, dann bist du ungefähr so mit 15% im anderen Raum deiner selbst. Wenn du in der Meditation bist, bist du so mit 35% da. Und wenn du im luziden Traum bist, bist du ungefähr mit 55% drüben. Und wenn du astral reist, bist du bis zu 80-90% da. Und wenn du verstorben bist, bist du mit 100% da. Also um das mal so grob anzuverorten, ne, da kann man einfach sehen, das ist eigentlich alles. Es gibt auch 56%, 54%, 53%. Also wir könnten das praktisch jetzt nahtlos verschieben, das Bewusstsein, wenn wir schon so advanced wären, also so fortgeschritten. Und ich glaube, dass wir jetzt momentan noch die Label brauchen, um zu wissen, es gibt diesen Raum, der fühlt sich so an und es gibt einen Raum, der fühlt sich so an. Aber irgendwann wird es stufenlos sein.
Ja, wunderbar. Food for thought. Wie nennt sich das? Gedankenfutter. muss man erstmal sacken lassen, glaube ich.
Ja, da der Oliver schon fast 30 Jahre in Amerika lebt, darf er auch englische Wörter benutzen. Wir werden sie jetzt auch immer extra.
Ach so, ja, stimmt. Darf ich ja
damit
nicht. Da war ja die Polizei neulich, die sagte, ich soll keine englischen Wörter nutzen. Aber es sind schon 35 Jahre, von daher, oder knapp 35 Jahre. Also ich glaube, ich habe mir das verdient, dass ich ab und zu mal ein englisches Wort hier einwerfen darf. Interessanterweise passiert das umgekehrt nicht. Ne? Da muss ich immer drüber schmunzeln. Wenn ich hier Englisch rede, dann werfe ich nie ein deutsches Wort ein. Aber umgekehrt, ich glaube, weil unser deutscher Sprachgebrauch das einfach auch so erlaubt. Ne? Es ist ja in den europäischen Sprachen tatsächlich gang und gäbe. Die Franzosen haben es vorgelebt. Da gibt es kein, ja, Wochenende ist Weekend in Französisch. Ne? So habe ich schon mit 15 gelernt. Niemand nennt es Fin de la semaine, sondern es geht immer ums Weekend. Und so hat sich alles hier so ein bisschen verenglischt auch. Ne? Tut mir leid, da haben oftmals die Leute höheren Alters anderer Generation ein Riesenproblem mit dem. Ich kann es ein Stück weit verstehen, weil die deutsche Sprache ist natürlich am schönsten in ihrer Reinheit, aber man möge mir verzeihen.
Ja, ich glaube, das ist auch einfach ein sehr lebendiges Medium. Also Portemonnaie oder Gratin oder so, das ist ja auch noch, haben wir ja auch nicht erfunden. Und wenn man mal nur den Computer anguckt, Desktop und Tab und weiß ich nicht, was wir da alles haben, das ist ja auch alles in Englisch.
Alles.
Also ich glaube, da ist einfach durch die Entwicklung dessen, woher ist es denn entstanden, kommt halt ins Land und da entstehen natürlich auch diese Wörter. Und mit der Vernetzung und dem Internet wird es natürlich auch so ein bisschen globaler, dass man sich dann auch, also ich höre mir dann immer mehr auch auf Englisch an, mit teilweise deutschen Untertiteln noch, aber ne, aber da bekommt man auch irgendwann so ein Gefühl für das Wort und hat das Gefühl im Englischen, dass das eigentlich nochmal treffender ausgedrückt, weil es dafür im Deutschen so eigentlich gar keine Übersetzung gibt, ne?
Ja.
Das finde ich, es ist also einfach ein multikultureller Prozess, der ja auch immer noch anhält. Also wer möchte, kann sich ja mal Deutsch Ende des Mittelalters anhören. Wie sich das angehört hat, das versteht kein Mensch. Hat sich also völlig verändert, unsere Sprache, und das tut sie halt weiter.
Ja. Und damit das nicht zu einseitig wird, beende ich die Folge diesmal in Spanisch. Hasta la vista, liebe Svenja und liebe Zuschauerinnen.
Ah, wie schön. Ja, goodbye und alles Liebe bis zum nächsten Astral Talk.
Alles Liebe. Ciao.